Gegen den Klimawandel unternimmt niemand etwas. Wer hat, dem wird gegeben werden. Und Frauen verdienen weniger. War ja immer schon so. Man ärgert sich und macht weiter. Was aber, wenn nicht? Wir haben eine Idee. Die Falter Arena macht die Bühne frei für Menschen und Projekte, die das Land verändern. Mein Name ist Eva Konzett. Ich leite das Politikressort im Falter. Und am Sonntag, den 26. Mai, veranstalten wir im Wiener Stadtsaal die nächste Falter Arena. Mit dabei unter anderem der ehemalige Politiker und Neosänger Matthias Strolz, Theresa Imre von Magda, Sonja Jöchtl von Love Politics oder Kari Ochsner von Ochsner Wärmepumpen. Machen statt jammern. Wir schauen uns an, wie das funktionieren kann. Kommen auch Sie vorbei. Alle Informationen und Tickets finden Sie unter falter.at/arena.
Falter Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots.
Hereinspaziert durch unser Burgtor. Ob Burgherr, Ritterin, Stallbursche oder Gauklerin. Die Burg Liechtenstein in Maria Enzersdorf bei Wien lädt zu Erkundungen ein und weckt bei Groß und Klein die Abenteuerlust. Erbaut im Jahr 1130, ist die Burg bis heute zu 60% im Originalzustand erhalten. Waffenkammer, Turmzimmer und Ritterstube. Die Stammburg der Fürstenfamilie von und zu Liechtenstein bietet Einblicke in das Leben im Mittelalter. Besuchen Sie uns jetzt in der Erlebniswelt Burg Liechtenstein. Jeden Sonntag mit eigener Kinderführung. www.burglichtenstein.eu.
Falterradio. Herzlich willkommen im Falterradio. Sie hören Barbara Todt. Eigentlich müsste jeder österreichische Journalist, jede österreichische Journalistin zuerst Karl Kraus die Fackel lesen, bevor er überhaupt selber ans Schreiben denken darf. Das sagte Armin Thurnhe einmal. Karl Kraus, 1936 verstorben, war Herausgeber von Die Fackel. Armin Thurnhe, 1949 geboren, ist Herausgeber vom Falter. Und er ist bekennender Krausianer. In der nächsten knappen halben Stunde hören Sie Armin Thurnhe im Gespräch mit dem Journalisten Erich Klein über Medien und Journalismus, Dichtung, Schriftstellerei und vor allem auch Medienpolitik. Thurnhe spricht über die Wirkungsmacht seines berühmten Schlusssatzes »Die Mediaprint muss zerschlagen werden« und über die Herausforderung, täglich zu schreiben im Rahmen seiner Seuchenkolumne. Dieses Gespräch wurde im Rahmen der Ö1-Sendung »Diagonal gefragt« aufgezeichnet. Das Talkformat im Ö1-Feuilleton Diagonal.
Armin Thurnhe, einer der bekanntesten Journalisten dieses Landes. Direkt gefragt, sind Sie Krausianer?
Seit meinem 18. Lebensjahr.
Wie hat sich das geäußert?
Das hat sich zuerst einmal geäußert durch Lektüre der einzelner Fackelhefte und dann aber auch vor allem der 16-bändigen Ausgabe, die Heinrich Fischer im Kösel Verlag veranstaltet hat. Und da habe ich so den einen Band nach dem anderen dann mir besorgt und durchgelesen. Es war gar nicht so einfach, an die zu kommen seinerzeit.
Die Normalsterblichen haben ja dann nur die 2001 Hannibal Verlag Fackel gekauft und zumindest zu Hause aufgestellt. Wie weit gelesen ist eine andere Frage.
Ja, das kam dann später, die habe ich natürlich auch und ist auch eindrucksvoll, das dann in den einzelnen Heften nachzulesen. Aber in Wirklichkeit waren diese Sammelbände schon sehr einleuchtend, auch in der Zusammenfassung. Also gerade so einzelne Bände wie Aphorismenbände. Wenn man sich da mal hineinfindet, dann ist man, glaube ich, Krausianer. Die Frage ist nur, wie findet man aus dem Krausianertum wieder heraus? Ja, der Franz Schub bündig so beantwortet, man darf Karl Kraus Schüler sein, aber man muss diese Schule durchlaufen und muss am anderen Ende unversehrt wieder herauskommen.
Sie haben aber einmal in einem Interview gesagt, eigentlich müsste jeder österreichische Journalist, jede österreichische Journalistin zuerst Karl Kraus die Fackel lesen, bevor er überhaupt selber ans Schreiben denken darf?
Naja, voran Schreiben denken darf nicht, aber ich denke, dass Karl Kraus der erste bedeutende Journalismuskritiker war. Der hat das Wesen der Journalismuskritik sozusagen als erster wirklich formuliert. Eine Kritik der Presse, der er sozusagen die Schuld an allen Weltübeln gab, vor allem aber am Krieg. Und eine Kritik an der Phrase, die sozusagen unsere Wahrnehmung abstumpft und uns unempfindlich macht für Verführung und der Wörter, so dass wir dann nicht mehr unterscheiden können zwischen einer realen Bombe und einer metaphorischen Bombe, und dadurch werden wir Bomben gegenüber überhaupt gleichgültig. So ungefähr ist seine These, und er hat es in allen Facetten gemacht, aber er hat auch sozusagen an dem Eigentümer der Neuen Freien Presse tiefgreifende Kritik geübt und hat Korruption in allen Facetten angeprangert. Also das wäre schon eine Schule, durch die man, glaube ich, als Schreibender gehen müsste.
Als Falter-Chefredakteur oder ehemaliger Falter-Chefredakteur und Falter-Herausgeber, wenn Sie sich so ein wenig zurückerinnern, soll jetzt nicht sentimental werden, aber so Dinge wie Hinaus aus Wien mit dem Schuft im Zuge dieser Pressekritik an den Beckesi oder Ich fordere Sie auf, abzutreten an die Adresse des Wiener Polizeichefs Schober. Sind das journalistische Gesten, die man sich heute noch trauen könnte? Sie haben ja im Lauf Ihrer journalistischen Geschichte einige durchaus ähnlich geartete Dinge produziert und probiert.
Ja, also ich hab das probiert mit dem Kato, also dem ehemaligen Herausgeber der Kronenzeitung, Hans Dichand, mittlerweile verstorben. Der hat sich das Pseudonym Kato gegeben und hatte aber ein Defizit, nämlich in seinen Kommentaren fehlte der sich wiederholende letzte Satz, den der alte Kato, also Kato der Ältere, im römischen Senat immer am Schluss seiner Reden verwendet hat. Im Übrigen bin ich der Meinung, Karthago muss zerstört werden. Und diesen Satz habe ich dann dem Dichand spendiert und habe so 20 Jahre lang meine Kommentare mit, im Übrigen bin ich der Meinung, die Media Print oder dann später der Media Mill Komplex muss zerschlagen werden, beendet. Das war schon tatsächlich so eine Geste. Oder ich habe auch gefordert, ein Bildverbot für Jörg Haider. Das sind schon Dinge, die jetzt nicht abgeschaut, aber inspiriert wurden von Kraus. Ich habe auch, glaube ich, als erster in einer Publikumszeitschrift jedenfalls auf den Beckeschi-Fall Bezug genommen und habe ausführliche Texte darüber geschrieben, von denen ich eigentlich dachte, dass sie als Schlüsseltexte ohne weiteres lesbar wären und auf Figuren der österreichischen Verlegerszene der Gegenwart angewendet werden müssten. Hat aber niemand besonders interessiert.
Wenn Sie auf diesen berühmten Turnersatz, die Mediaprint muss zerschlagen werden, zurückschauen, was hat's gebracht?
Bringen tut sowas im direkten Sinn nichts. Es hat eher dazu geführt, dass Leute dann so eine Art Repetitionserwartung in sich gespürt haben und nicht mehr ans Ende der Kolumne geschaut haben, ob der Satz auch da ist, ja, ob alles in Ordnung ist. Es hat andererseits schon etwas gebracht, weil eine Kritik des Dichand, eine persönliche Kritik des Dichand in Österreich eigentlich was Unerhörtes war und mit Karriereverbot bestraft wurde, normalerweise auch mit Jobverbot im Journalismus, weil die haben ja über Mediaprint fast alles oder vieles kontrolliert. Und deswegen gab es auch ganz wenig Kritik an Dichand und der Kronenzeitung und diesem Getriebe. Und wenn der Satz etwas bewirkt hat, dann wahrscheinlich das, dass die Leute dann gesehen haben, dass zumindest nicht der sofortige Tod des Delinquenten die Folge ist, sondern dass man auch weiter überleben kann in der Republik, wenn auch mit einigen versperrten Karriereoptionen, aber das waren für mich eh nie Optionen. Habe allerdings durchaus feststellen können, dass sie versperrt waren. Also das wurde mir schon deutlich dann signalisiert, ne, dass politische Posten, so sie angeboten worden wären, für mich in Zukunft unzugänglich waren, nachdem ich diesen Satz geäußert habe. Es gab dann auch Prozesse, wo die Mediaprint versucht hat, den Falter umzubringen. Das haben wir auch durchgestanden und hat dann im Umkehreffekt sogar uns dann Solidarität, Abos und Zuspruch gebracht. Also in Summe hat der Satz ab realpolitisch natürlich gar nichts bewirkt, weil die Praktiken sind dieselben geblieben, wenn sie sich nicht verschlimmert haben. Aber atmosphärisch und vielleicht auch ermutigend, hat er schon einiges gebracht.
Karl Kraus und die Fackel, das war ein Ein-Mann-Unternehmen praktisch, zumindest ab einer Anfangszeit und dann fast praktisch ausschließlich. Das war im Fall des Falters nicht der Fall. Es war nicht nur Armin Thurnherr, sondern eine ausgewachsene Redaktion, die sich im Laufe der Jahre immer mehr professionalisiert hat. Diese Idee eines Ein-Mann-Journals, eines Ein-Mann-Betriebs, hätte das was doch immer Faszinierendes für Sie? Oder würde Sie so ein Projekt interessieren? Oder ist so etwas überhaupt denkbar heute?
Naja, ich mache nur so eine Parodie davon in Form einer Seuchenkolumne, die ich ja täglich schreibe. Die nimmt in Summe ja auch schon elefantöse Ausmaße an, wenn man bedenkt, dass ich das seit Beginn der Corona-Epidemie eigentlich bis auf Sonntag jeden Tag mache und mit wenigen Ausnahmen, Krankheit oder hohe Feiertage und so. Man muss ja bedenken, dass Kraus auch die ökonomischen Voraussetzungen hatte, um das zu tun. Also er musste die Zeitung ja nicht durch Verkauf oder Inserate finanzieren, sondern er war von Haus aus vermögend und hatte auch noch zusätzliche Einkommen, zuerst durch seine Vorträge, die nicht unbeachtlich waren. Das ist allerdings mit zunehmender Lebenszeit von ihm ist sowohl die ökonomische Basis dünner geworden, als auch die Umstände schwieriger. Das hat ihm, glaube ich, schon etwas zugesetzt, hat aber an seiner grundsätzlichen Haltung nichts geändert. Zum Ersten und zum Zweiten hatte er natürlich auch einen Kreis von Helfern, also Zuträgern von Texten und Vorfällen und Zetteln, und er hatte juristische Helfer und er hatte einen Kreis von Jüngern. Also er war da nicht allein, ne? aber sozusagen er hat allein als Frontperson gewirkt, ne? Als der einsame Krieger vor dem alten Haus der Sprache, wie der Walter Benjamin so ausgedrückt hat. Aber es war so, dass am Anfang des Falter zwar nicht lauter Krausianer versammelt waren, aber zumindest eins hat uns schon im krausianischen Geist auch geeint, dass wir sozusagen nicht nur ein neues und noch ein Medium machen wollten, sondern wir wollten eins machen, das dezidiert pressekritisch ist und dezidiert sich auch unterscheidet von den Praktiken der anderen Medien. Eins, das nicht korrupt ist, eins, das sich nicht von Anzeigen beeinflussen lässt und dergleichen. Also, auch wenn es jetzt nicht im Sinne eines Krausschen Gesetzbuches oder so war, aber der Geist ist schon eindeutig in den Räumen geschwebt und wir haben auch immer wieder Artikel von ihm abgedruckt und zitiert und so.
Was ist denn das größte Problem im aktuellen österreichischen Journalismus, wenn man das in zwei, drei Sätzen charakterisieren kann? Wo liegt das größte Problem?
Ja, das größte Problem ist mal, dass die staatstragenden und wichtigen Medien nicht Qualitätszeitungen sind, sondern Boulevardzeitungen. Und dass diese Boulevardzeitungen natürlich aufgrund ihrer Auflage die Macht haben und deswegen aber auch von der Macht nicht bekämpft werden und nicht als Konkurrenz gesehen werden in einer Politik gegen Medienkonkurrenz, die hier tatsächlich vorliegt, sondern die Politik einfach versucht, diese Medien zu kaufen und dabei aber selbst immer mehr unter Druck dieser Medien gerät. Das ist das größte Problem. Und dass die Politik sich in diesem Prozess selbst immer mehr disqualifiziert und die Medien aber auch sich selbst disqualifizieren. Die sind beide nur mehr auf der einen Seite Geld- und Machtautomaten und auf der anderen Seite Machterhaltungs- und Korruptionsautomaten. Das ist eine sehr giftige Mischung.
Leute wie Richard Nimmerich, der Staberl, der ja praktisch ein Jahrhundertereignis war, waren aber gleichzeitig für ein Medium wie den Falter ein gefundenes Fressen. Um ein aktuelleres Beispiel zu nehmen und zu nennen, der Wegscheider auf Servus TV, der ist da schon ein bisschen gefährdster, wie man so schön sagt in Wien, weil er mit Ironie umgeht, diese Rabauken wie Nimmerich, der Staberl oder Wegscheider, die bringen doch etwas auf den Punkt, wovon man schon immer geträumt hat als Journalist. Sie haben dem Volk aufs Maul geschaut.
Ja, dem Volk aufs Maul zu schauen, ist ja durchaus in Ordnung. Niemand hat dem Volk so sehr aufs Maul geschaut wie Karl Kraus und niemand hatte das Ohr zu hören, wie das Volk redet. Aber man darf dem Volk natürlich nicht nach dem Maul reden, sondern man muss gegen das Volk sich zu reden trauen. Das ist eigentlich das Wesen von gutem Journalismus, wenn es angemessen ist. Also aufklärender Journalismus hat ja immer den Anspruch, einerseits Missstände zu kritisieren und andererseits aber Positives zu berichten und positive Beispiele zu bringen, an denen sich das sogenannte Volk dann auch orientieren können soll. Bei uns wird ja nicht einmal der Missstand als solcher attackiert, sondern der Missstand ist ja nur dann interessant, wenn er dem Medium dienen kann, der Macht gegenüber einen Hebel auszuüben, um der Macht mehr Geld zu entlocken. Das ist, und dieser Bauken. Auch Staberl hatte ja keine andere Funktion, als die Position des Haider zu stärken. Der Aufstieg des Jörg Haider wäre ohne den Kommentator Nimmerrichter undenkbar. Und die Dinge waren auch noch viel plumper formuliert als heute. Es waren 1:1 Presseaussendungen von Haider, wo man nicht wusste, ob es der Nimmerrichter vorher formuliert hat oder ob er es einfach übernommen hat. Und der Sinn des Ganzen war aber der, den Haider sozusagen als Hecht im Karpfenteich zu halten, wie das der alte Dichand immer so unelegant ausgedrückt hat, nämlich als ständige Bedrohung für die Mächtigen, aber eben nur als einen Hecht, dem die Karpfen eh zu groß sind im Teich, als dass er sie fressen könnte. Und in dem Moment, wo der Hecht selber Karpfen sein wollte, war es natürlich aus mit der Beziehung. Das geht dann nicht, aber das ist so das Idealbild, ne? Und das hat die Kronenzeitung jetzt in all ihren Aktionen, also wenn die Kronenzeitung gegen die ORF-Gehälter zum Beispiel hetzt, ja, hat sie ja keine andere Idee dabei, als damit die Regierung unter Druck zu setzen und auch den ORF unter Druck zu setzen. Von all diesen Leuten will man was. Vom ORF will sie Kooperationen, von der Regierung will sie Geld. Die Gehälter selber sind ihr vollkommen wurscht, weil da müsste sie als erstes aufdecken, dass die Kronenzeitung selber vom Staat im Jahr 15 Millionen Euro in Form von Inseraten bekommt.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Weil wir gerade bei diesem aktuellen Kasus sind, heute Morgen lese ich in Armin Thurnhers Seuchenkolumne, wenn man den ORF kritisiert, dann bitte sachlich und nicht mit einer rechten Hidden Agenda. Es gibt genug zu tun. Was ist denn über den ORF in dieser aktuellen Situation zu sagen? Was ist sachlich zu kritisieren, da wir schon im ORF sind? Welche Hintergedanken sollte man nicht verfolgen?
Also der ORF steht für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und wir sind in einer Mediensituation, wo die Boulevardmedien, die ich jetzt gerade so heftig kritisiert habe, ja in Wirklichkeit schon was liebenswert Atavistisches haben, wenn man sie vor dem Hintergrund der Tech-Giganten sieht, die ja eine ganz neue Art der Verführung kreiert haben, die das, was wir Medien nennen, überhaupt vernichten. Also die jegliche Trennung zwischen Werbung und Information aufheben, die jegliche Gewissheit aufheben, wo wir uns orientieren könnten, was wahr ist und was falsch ist. Und die Gesellschaft vollkommen in einzelne Splitter segmentieren, sodass da auch die gesamtgesellschaftliche Kommunikation wegfällt. Wenn es aber keine gesamtgesellschaftliche Kommunikation mehr gibt, wo sich Menschen vernünftig über das verständigen können, was sie wählen sollen zum Beispiel, dann ist eigentlich der Demokratie der Boden entzogen. Und öffentlich-rechtliche Medien hätten die Aufgabe, diesen Boden zu bewahren und dieser Entwicklung gegenüber aufzustehen und aufzuklären und den Leuten zu sagen, was da gespielt wird. Einerseits ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk bedroht von der Kommerzialisierung und andererseits eben von dieser Totaldigitalisierung, die tatsächlich in einen Irrationalismus führt oder in eine autoritäre Gesellschaft, wo halt die Massen dann mittels Social Engineering rückgestellt werden. Und das funktioniert natürlich sehr gut mit digitalen Impulsen, am besten übers Handy. Wenn man heute in der U-Bahn fährt oder so, wo braucht man nur zu schauen, wo die Menschen an ihren Fußfesseln oder an ihren Wischfesseln hängen, ne? Das ist schon, ist eigentlich schon durchgestanden, ne? Aber da gibt's noch ein, zumindest in unseren Gegenden, ein noch starkes öffentlich-rechtliches Wesen. Und die ganz dringende Verpflichtung des Wesens wäre einerseits, über diese Entwicklungen aufzuklären und b, zu versuchen, eine Gegenentwicklung zu machen. Also Social Media, die nicht diesen Gesetzen unterliegen, sondern von der Europäischen Union oder sonst wem installiert werden, um dagegen zu steuern. Nämlich im Sinn der Rettung der Demokratie. Medien sind ja von Demokratie nicht wirklich zu trennen. Und um das ging's.
Sie haben ja über Jahre immer wieder versucht, der Politik klarzumachen, es geht um unabhängige Medien. Ein wirklich offenes Ohr haben Sie bei dieser Politik nicht gefunden. Sind die Politiker schuld? Sind die Konsumenten schuld? Ist die Frage, wer ist schuld, überhaupt absurd und in dem Zusammenhang gar nicht zu stellen? Wo liegt das Problem in der österreichischen Seele, in diesem Komplex?
Schuld ist mir wurscht. Das Problem liegt darin, dass es an Mut fehlt, mal über die nächsten 5 Minuten der eigenen Karriere hinauszudenken. Ich bin mir nämlich gar nicht sicher, ob es dann wirklich auch karriereschädlich wäre, wenn Politiker Mut zeigen. Das würde ihnen vielleicht einen öffentlich identifizierbaren Charakter verleihen, ja, und sie deswegen vielleicht wählbarer und interessanter machen. Aber das wurde bis jetzt, also in der letzten Zeit, nicht wirklich ausprobiert. Würde ich aber trotzdem dringend empfehlen. Ne? Und zwar wäre es natürlich schön, wenn es alle gleichzeitig unternehmen würden, sodass zumindest also die im demokratischen Spektrum, ne, die rechts außen, wird man dann nicht mehr dafür gewinnen können. Aber wenn es alle anderen sich dazu entschließen würden, mutig und im Interesse des Gemeinwesens zu argumentieren, im Sinne ihrer jeweiligen Weltanschauung, Sozialdemokraten eher links und christlich-soziale eher rechts, das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber die Hoffnung ist gering.
Von wegen links und rechts, es ist fast Common Sense, dass zumindest österreichischer Journalismus im Wesentlichen ein wenig links von der Mitte passiert. Wie weit rechts von der Mitte ist denn für Sie Journalismus akzeptabel, stubenrein sozusagen?
Eine Stubenrein ist er dann, wenn er den Faktentest besteht. Also aufhören, stubenrein zu sein, tut er dann, wo er beginnt, bewusst mit Desinformation zu arbeiten. Und das ist tatsächlich bei dieser neuen sogenannten Alt-Right, Flutter, so only shit und so weiter, Bewegung, da ist das tatsächlich der Fall. Da wird also Desinformation und Verunsicherung des Gegners und Denunziation wird, das wird also systematisch eingesetzt. Ne? Gegen eine rechtskonservative Publizistik ist nichts einzuwenden. Es ist nicht einmal gegen eine rechtsextreme Publizistik was einzuwenden. Also insofern grenze ich an einen Free Speech Radikalen. Ja? Solange die Gesetze der persönlichen Integrität gewahrt bleiben, solange die Fakten gewahrt bleiben. Ja, von Hetze und so will ich gar nicht reden, weil es muss ein hohes Maß an Polemik und Formulierungsfreiheit erlaubt sein. Hetze ist überhaupt so ein Wiesel-Kill-Wort, das eigentlich da unbrauchbar ist in diesen Zusammenhängen.
Ein Beispiel, das nicht ganz in unsere Zeit passt oder gar nicht in unsere Zeit passt, aber um einen Schritt zurück zu Karl Kraus zu machen. Eine der berühmtesten Gesten des Karl Kraus war seine Reaktion auf die Machtergreifung, auf die Machtübernahme der Nationalsozialisten. Zu wem ist Ihnen im Lauf Ihrer Zeit nichts eingefallen? Jetzt bezugnehmend auf dieses Grauswort, zu Hitler fällt mir nichts ein.
Naja, also da muss man dazu sagen, dass ihm natürlich zu Hitler 350 Seiten dritte Walpurgisnacht eingefallen sind. Das wird meistens dann nicht dazu gesagt. Aber es ist ihm insofern nichts eingefallen, als er keine bessere Alternative wusste, als sich hinter Dollfuß zu stellen, also den austrofaschistischen Diktator, den er sozusagen als Abwehrkraft gegen Hitler aufgefasst hat, was aus der Zeit heraus nicht ganz unverständlich ist, und er war auch nicht der Einzige, der diesem Irrtum verfallen ist. Sonst fürchte ich, ist mir bis jetzt zu allen noch was eingefallen.
Volksschulfrage. Lieblingszitate, merken Sie sich Zitate? Ich sag vorweg eines, ohne es genau zu zitieren. Und das ist gleichzeitig ein Problem, weil das darf man im Fall des Karl Kraus gar nicht. Aber dieser Satz, die wahre Metaphysik besteht darin, dass eines Tages Ruhe sein wird. Die Auferstehung der Fleischer widersteht ihr permanent. Das ist so ein riesiges Konstrukt, wo man eigentlich fast nichts mehr drauf sagen kann. Was sind denn so Ihre Top-Favoriten in Sachen Kraus?
Ich merke es jetzt ja, aber sozusagen der Leitsatz ist eigentlich der, dass man die Sprache nicht handhabt, dass man sich der Sprache nicht bedient, sondern dass man sozusagen ihr dient oder dass man ihr pariert, wie das, glaube ich, glaub, echt im Rahmen der Sendung auch zitiert wird, was ja so auch was hündisch Folgsames geradezu beinhaltet. Dieser Sprachmagie versuche ich nach wie vor beim Schreiben was abzugewinnen. Und ich denke, das ist schon der bessere Zugang, als die Sprache sozusagen als Dienerin zu betrachten, mit der man machen kann, was man will. Also man muss als Schreibender, muss man sozusagen aus der Sprache selbst schreiben. Das beinhaltet auch, dass man die Ohren und Augen für das, was geschrieben steht und was gesagt wird, offen hält, sonst kann man es nicht erkennen. Und das ist für mich auch in der gegenwärtigen Journalistik ein Drama, dass so wenig Sprachempfinden da ist. Und das, glaube ich, könnte man auch bei Kraus sehr gut lernen.
Wenig Sprachempfinden und sehr viel Aktionismus oder Engagement. Also die Grenze zwischen Journalismus und Engagement, engagiertem Schreiben, die ist ja eine fließende, aber sozusagen die große, gute Haltung zu demonstrieren, das ist schon ein bisschen eine fragwürdige Angelegenheit.
Ja, also wenn es Haltung demonstrieren geht, ist es fragwürdig, aber ich denke auch, dass zum Beispiel mit der Verurteilung des Moralisierens, dem uns jetzt 30 Jahre lang anhören, auch gleichzeitig ein Abhandenkommen der Moral zu konstatieren ist. Das ist erfolgreich gelungen. Ne? Und jetzt moralisiert man vielleicht weniger, aber man hat auch keine moralische Haltung mehr. Und das finde ich falsch. Man hat eine moralische Haltung zu haben und die hat man an konkreten Gegenständen und Situationen zu entwickeln. Ich finde auch, dass Journalisten durchaus engagiert sein sollen. Das heißt aber nicht, dass sie Aktivisten sein sollen. Sie müssen nur das, wofür sie stehen, dann auch transparent machen. Es war ja niemand engagierter als Karl Kraus, bitte, wofür immer er sich eingesetzt hat, ob für die Prostituierten, die von monströsen Richtern da geschändet wurden in Urteilen, oder die Soldaten, die an der Front verheizt wurden, oder die Rosa Luxemburg im Gefängnis, so leidenschaftlich für Einzelne oder für ganze Gruppen sich zu engagieren, wie es der Kraus gemacht hat, ist eigentlich dringend geboten im Journalismus. Also ich finde nicht, dass Journalismus sich in einem interesselosen Wohlgefallen erschöpfen soll, was Kant sozusagen für die Ästhetik geprägt hat, sondern im Gegenteil. Aber man muss die Haltung, die man dann hat, transparent machen. Und es geschieht natürlich genau das Gegenteil. Man übt sich dann in Äquidistanz in den entscheidenden Fällen, zeigt aber zugleich eine große moralische Haltung. Ja? Und das ist genau die Umkehrung der Sache. Also man soll keine Äquidistanz üben im Einzelnen, ja? und aber dann im Großen nicht moralisieren.
Es gibt eine berühmte Unterscheidung bei Karl Kraus, wie sich Dichter und Journalisten voneinander unterscheiden. Ich frage das jetzt, weil wir schon langsam zum Ende kommen wollen, aber nicht ohne über den Schriftsteller, den Journalisten Armin Thurnherr zu reden. Dieser Unterschied, den er so charakterisiert hat, der Dichter kann unter Zeitdruck nicht schreiben, der Journalist kann nur unter Zeitdruck schreiben. Wie hat denn das in Ihrer Praxis ausgesehen und wie sieht das jetzt aus?
Na, jetzt habe ich es so gelöst, indem ich mir mit der solchen Kolumne einen permanenten Zeitdruck schaffe und da ist sozusagen die Frage dann für mich gelöst. Ja. Also, und die Zeit dazwischen ist dann naturgemäß schon knapp. Das heißt, ich muss immer schreiben. Insofern ist es dann auch fast schon zu einer Art Zwang geworden. Aber die Beobachtung ist natürlich gut von ihm. Er hat dann wie immer alles etwas zugespitzt. Es gibt auch ein anderes Zitat, das heißt, der essende Koch und der lesende Dichter machen sich verdächtig. Was natürlich von ihm selbst keineswegs beherzigt wurde, was er zeigt, was er seine vielen literarischen Zitate und Beispiele belegen und seine Berufung auf Goethe und Jean-Paul und so weiter. Und auch Kant, aber Man muss diese Zitate nehmen, wie man den ganzen Kraus nimmt. Man muss es einerseits im vollen Ernst nehmen und muss andererseits im Bewusstsein dessen nehmen, dass ein Aphorismus immer auch eine Ungerechtigkeit begeht.
Armin Thurner wendet sich trotz solchen Kolumne schrittweise vom Journalismus ab und wird immer mehr Schriftsteller und Dichter. Nicht zuletzt, heuer im Frühjahr, ist ein Gedichtband mit Elegien erschienen, die man teilweise aus dem Falter oder aus den Online-Publikationen kannte. Wir wollen den Vergleich Armin Thurner und Karl Kraus jetzt nicht irgendwie überspitzen und allzu sehr herbeireden. Den Dichter Kraus kennt man, abgesehen jetzt von den letzten Tagen der Menschheit, nicht wirklich. Er war ein brillanter Lyriker. Er hat auch dort genau mit dieser Spitzenfeder regelrecht gefuhrwerkt, wenn es um Heinrich Heine ging, gegen den er auftrat. Karl Kraus hat ohne dies einen ordentlichen Rucksack an Sünden für sich veranstaltet, wenn man nach heutigen Kriterien das misst. Wie ist denn dieser Weg in die Literatur bei Armin Thurner zu verstehen?
Na, der Weg ist eigentlich kein Umweg, weil der immer schon bestanden hat. Erstens habe ich mein Schreiben immer als literarisches empfunden. Zweitens wollte ich immer Literatur schreiben, hatte aber weder die Zeit noch den Mut, das zu tun, um mich dieser Existenz auch auszusetzen. Und ehe es aber zu spät ist, mache ich es jetzt einfach. Und ich habe auch schon zwei Romane geschrieben und werde auch noch weitere schreiben. Und Gedichte werden demnächst erscheinen. Also nächstes Jahr wird es wieder eine Gedichtband geben. Karl Kraus war dabei durchaus auch eine Inspiration, weil ich seine Lyrik zum Teil stark unterschätzt finde. Also es ist nicht alles geglückt, aber W.H. Auden, einer der größten Lyriker des 20. Jahrhunderts, hat auch von sich gesagt, 80% meiner Gedichte sind Schrott. Also man kann ja froh sein, wenn man als Lyriker im Laufe eines Lebens 5 bis 10 brauchbare, also haltbare Gedichte zu Wege bringt. Und die hat Kraus zweifellos geschaffen.
Dieser echte Kraus-Gedenktag kommt ja erst. Wird es einen langen Text von Armin Thurner geben?
Ja, wird es wohl geben müssen, aber ich habe jetzt noch nichts Konkretes gemacht. Ich habe schon so viel über den Kraus geschrieben, auch im Falter, dass man daraus wahrscheinlich schon ein kleines Bändchen machen könnte, wenn man möchte. Möchte aber niemand, also ich auch nicht. Aber das wird mir nicht erspart bleiben.
Dann rufen wir sozusagen die potenziellen Verleger auf, sich einmal um diese Angelegenheit zu kümmern. Armin Thurner, ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch.
Sehr gern.
Sie hörten ein Gespräch zwischen Armin Thurner und Erich Klein. Es wurde im Rahmen der Ö1-Sendung Diagonal gefragt aufgezeichnet. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Ursula Winterauer hat die Signation gestaltet, Clara Gottsauner-Wolf betreut die Audiotechnik im Falter. Sie haben noch kein Falter-Abo? Bestellen Sie eines unter abo.falter.at. Alles Gute und bis zur nächsten Sendung.
Sie hörten das Falterradio.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.